Stell dir mal vor, also wirklich, versetz dich da mal rein. Du stehst mitten im Zentrum von so einem riesigen, antiken Amphitheater.
Mhm.
Die Ränge sind wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Menge brüllt. Und du hast in diesem Moment exakt zwei Optionen.
Keine gute Ausgangslage, ja.
Überhaupt nicht. Also, Option 1. Du isst ein einziges Stück Schweinefleisch, zeigst damit deine Loyalität gegenüber der herrschenden Kultur und zack, gehst du als freier Mensch nach Hause.
Klingt nach einem einfachen Deal eigentlich.
Genau, das denkt man heute. Aber Option 2 ist, du weigerst dich und dann wirst du vor den Augen deiner eigenen Familie zu Tode gefoltert.
Wahnsinn.
Für uns heute klingt das fast, naja, absurd, oder? Eine Frage auf Leben und Tod wegen einer simplen Ernährungsregel. Aber im Jahr 1667 vor Christus war diese Entscheidung für die Folter der ultimative Akt der sozialen und religiösen Rebellion.
Absolut. Das war kein kulinarisches Thema, sondern tiefe Politik.
Und genau das bringt uns direkt in unsere heutige tiefgehende Analyse. Wir haben hier nämlich ein wahnsinnig faszinierendes Manuskript von Dr. David R. de Silva vorliegen.
Oh ja, seine Notizen sind großartig.
Total. Es sind seine detaillierten Aufzeichnungen zu einem Vortrag über den Hebräerbrief. Speziell geht's um Kapitel 11, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 3. Und unsere Mission heute ist es, da mal so richtig tief in diese antike Perspektive einzutauchen.
Um herauszufinden, was Glaube in Aktion damals wirklich bedeutet hat, richtig?
Exakt. Denn das ist ein Konzept, das unsere modernen Definitionen von Erfolg, von Versagen und vor allem, und das finde ich spannend, unsere tief verwurzelte Angst vor öffentlicher Schande komplett auf den Kopf stellt. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Dieser Text des Hebräerbriefs startet in Kapitel 11 mit so einem gewaltigen rhetorischen Aufbau. Das ist im Grunde die absolute Hall of Fame der jüdischen Geschichte.
Ja, quasi das Who is Who.
Genau. Wir lesen davon Figuren wie Gideon, Barak, Simson, David. Und wenn der Text davon spricht, dass diese Leute Löwenmäuler stopften oder die Macht des Feuers auslöschten,
dann weiß eigentlich jeder damalige Zuhörer sofort Bescheid.
Richtig. Das ist ein glasklarer Verweis auf Daniel in der Löwengrube oder halt seine drei Freunde im glühenden Ofen.
Ja.
Das ist so dieses klassische Heldenepos. Glaube bedeutet hier, du stehst treu zu Gott. Und bam, als Konsequenz eroberst du Königreiche.
Du überlebst das Unmögliche und bist am Ende der strahlende Sieger.
Und dieser Aufbau, der ist absolut essentiell, um die Wucht dessen zu verstehen, was danach im Text kommt.
Mhm. Der Autor etabliert hier zuerst ganz bewusst diese Kategorie des triumphierenden Glaubens. Er listet all die historischen Persönlichkeiten auf, die aus einer rein irdischen menschlichen Perspektive triumphiert haben.
Also greifbare Erfolge.
Genau. Da werden sogar Frauen erwähnt, die ihre Toten durch Auferweckung zurückerhielten. Das erinnert natürlich sofort an die großen Wunder der Propheten Elia und Elisa.
Ja, das sind so die Geschichten, die man gerne erzählt.
Eben. Das ist der Glaube, den jede Kultur, also völlig egal welche, sofort als wunderbar oder zumindest als sehr nützlich anerkennen würde. Ich meine, wer militärische Siege erringt oder Naturgesetze außer Kraft setzt, der erntet Respekt.
Logisch.
Bis zu Vers 35 baut der Text also diese unaufhaltsame Siegeswelle auf. Und dann, wirklich mitten im Satz, reißt der Autor das Steuer völlig herum.
Weißt du, dieser Bruch im Text, der erinnert mich massiv an die Struktur von so einem modernen Superheldenfilm.
Wie meinst du das?
Naja, du sitzt im Kino und die erste Stunde läuft genau nach Plan, oder? Die Protagonisten besiegen die Schurken, retten die Stadt, die Menge jubelt ihnen zu.
Typisches Popcorn-Kino, ja?
Genau. Und plötzlich, völlig ohne Vorwarnung, kippt die gesamte Handlung. Die Helden fangen an, furchtbar zu leiden und sie verlieren alles.
Mhm. Der totale Absturz.
Der Hebräerbrief beschreibt ab Vers 35 Menschen, die gefoltert, verspottet und ausgepeitscht wurden. Sie wurden gesteinigt, was ja eine Anspielung auf die Legenden über den Propheten Jeremia ist.
Richtig.
Oder sie wurden in zwei Teile zersägt.
Was laut antiker Überlieferung das Schicksal von Jesaja war, ja.
Brutal, oder? Anstatt Königreiche zu rebellieren, liefen die plötzlich in Schafsfelsen und Ziegenfällen herum. Völlig verarmt, die mussten in Höhlen und Erdlöchern überleben. Aber, Und das ist das Verrückte, der Erzähler wechselt nicht den Ton.
Nein, überhaupt nicht.
Er feiert diese zweite Gruppe mit exakt derselben Intensität als absolute Gewinner wie diese Könige und Propheten zuvor.
Was hier wirklich faszinierend ist, also aus historischer Sicht, das ist diese systematische Demontage der gesellschaftlichen Bewertungsmaßstäbe.
Okay, erzähl mir mehr.
Naja, in der stark hierarchischen und extrem auf Ehre bedachten Welt der Antike, da war dein sozialer Status dein wichtigstes Kapital. Wenn du das nicht hattest, warst du nix.
Mhm.
Wer also in Schafsfelsen am Rand der Gesellschaft vegetiert und in feuchten Höhlen lebt, der war nach den Maßstäben der zivilisierten griechisch-römischen Welt nicht einfach nur arm, er war Abschaum. Er war komplett aus der zivilisierten Ordnung herausgefallen. Doch genau an diesem Punkt schiebt der Autor des Hebräerbriefs ein Urteil ein, das die gesamte Perspektive umdreht. Er sagt über diese Ausgestoßenen Menschen, derer die Welt nicht wert war.
Oh wow, das ist ein unfassbar starkes Statement.
Absolut.
Das bedeutet ja, dass nicht die Gesellschaft das moralische Recht hat, über den Wert dieser Gläubigen zu urteilen. Vielmehr entlarvt die Tatsache, dass die Welt solche Menschen ausstößt und quält, den kompletten moralischen Bankrott dieser Welt selbst.
Genau so ist es. Die Welt offenbart ihren eigenen Mangel an Wert, indem sie das Wertvollste verkennt und zerstört. Das ist der Kern der ganzen Argumentation.
Mhm.
Die Schande, die diese Menschen erleben, also dieses Fehlen von feiner Leinenkleidung oder gesellschaftlichem Einfluss, das ist in dieser Theologie kein Zeichen ihres eigenen Versagens. Es ist der Beweis für die Verdorbenheit der Mehrheitskultur.
Aber weißt du, wenn die Gesellschaft dich so extrem ausstößt und quält, da ist der menschliche Überlebensinstinkt doch eigentlich darauf programmiert, nachzugeben?
Ja, natürlich. Man will überleben.
Niemand lässt sich freiwillig foltern oder lebt in irgendwelchen nassen Höhlen, wenn es einen einfachen Ausweg gibt. Und das bringt uns unweigerlich zu dem historischen Kontext, den De Silva hier heranzieht.
Sehr wichtig, ja.
Wir sprechen hier über die Zeit der Hellenisierungskrise. Das war so grob um 167 bis 164 vor Christus unter diesem Seleukidenkönig Antiochos dem IV.
Und wir müssen uns das Ausmaß dieser Krise wirklich klar machen. Antiochos der IV. Hatte nicht einfach nur so eine kulturelle Vorliebe für alles Griechische. Das war keine harmlose Mode.
Sondern?
Er betrieb eine aggressive, totalitäre Assimilationspolitik. Er wollte Jerusalem faktisch als griechische Polis neu gründen. Traditionelle jüdische Praktiken wurden unter Androhung der Todesstrafe, also wirklich der Todesstrafe, verboten.
Krass.
Das ging so weit, dass Mütter mitsamt ihren Säuglingen von den Stadtmauern gestürzt wurden, nur weil sie das Ritual der Beschneidung durchgeführt hatten.
Unvorstellbar.
Ja. Wer im Besitz einer Torahrolle gefunden wurde, wurde hingerichtet. Es war ein existenzieller Kampf um die komplette Identität eines ganzen Volkes.
Und in den Büchern der Makkabäer, auf die De Silva sich da stützt, wird das Schicksal von 9 spezifischen Märtyrern geschildert, die zu echten Symbolfiguren wurden, oder?
Genau, die berühmten Makkabäer-Märtyrer.
Ein alter Priester namens Eleazar und eine Mutter mit ihren 7 Söhnen. Die werden vor den König gebracht und bekommen diesen Deal angeboten, von dem ich am Anfang gesprochen habe.
Der Schweinefleischdeal?
Exakt. Es ist ein Deal, der aus rein pragmatischer Sicht verlockend einfach ist. Man sagt ihnen, esst ein Stück Schweinefleisch und die Folterwerkzeuge werden direkt weggepackt. Ihr seid frei.
Ein Bissen für das Leben.
Aber dieses Fleisch war laut Tora nicht nur unrein, es war zusätzlich einem heidnischen Götzen geopfert worden. Es ging also überhaupt nicht um kulinarische Vorlieben. Es war ein öffentlicher, ritueller Verrat an ihrem Gott.
Richtig, Antiochos wollte die öffentliche Unterwerfung. Er wollte sie brechen. Ihnen wurde die Freiheit nicht nur einmal angeboten, sondern wiederholt. Die Peiniger sagten im Grunde ständig, seid doch vernünftig, rettet euer Leben, es ist doch nur ein Bissen.
Und sie haben trotzdem Nein gesagt.
Ja. Sie lehnten ab und ließen sich auf barbarische Weise zu Tode foltern. Der Autor des Hebräerbriefs greift genau diese Motivation auf, wenn er in Vers 35 schreibt, sie ließen sich nicht befreien, um eine bessere Auferstehung zu erlangen.
Ah, und diese bessere Auferstehung, das markiert doch einen riesigen theologischen Unterschied zu den Wundern, die vorher im Text erwähnt wurden.
Absolut, sehr guter Punkt. Weil diese Witwensöhne, die von Elia und Elisa ins Leben zurückgeholt wurden, die kehrten ja nur in ihre alte, sterbliche Existenz zurück. Die mussten ein paar Jahrzehnte später ohnehin wieder sterben.
Eben, es war nur ein Aufschub. Aber die Makkabäer-Märtyrer hingegen, die opferten dieses temporäre Leben ganz bewusst, um das ewige Leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu erreichen. Sie haben quasi das Vorläufige gegen das Endgültige eingetauscht.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, offenbart sich hier eine bemerkenswerte Parallele zur klassischen griechischen Philosophie. Eine Philosophie, die der Autor des Hebräerbriefs zweifellos kannte.
Okay, welche Richtung?
Denker wie Platon, Seneca oder später dann auch Epiktet, die argumentierten alle extrem ähnlich, wenn es um das Thema Reputation ging.
Ah, okay.
In der stoischen und platonischen Tradition wurde gelehrt, dass die Meinung der Unwissenden, also des nicht-philosophischen Pöbels sozusagen, für einen weisen Menschen absolut irrelevant sein muss.
Egal, was die Masse denkt.
Genau. Wenn du ein tugendhafteres Leben führen willst, darfst du dich nicht von der Zustimmung oder Ablehnung der Mehrheit abhängig machen. Externe Dinge wie Reichtum, Status oder eben dieser gute Ruf, das galt alles als Adiaphora, also als völlig gleichgültige Dinge. Und der Hebräerbrief adaptiert genau diesen philosophischen Rahmen für die christliche Theologie. Die Bewertung durch die ungläubige Gesellschaft ist einfach bedeutungslos.
Hier wird's wirklich interessant, denn das heißt ja, sie halten diese Schande nicht einfach nur zähneknirschend aus, sie verachten das Konzept der Schande aus der Perspektive der Gesellschaft an sich.
Ja, das ist der feine Unterschied. Sie stehen im Angesicht ihrer Peiniger und signalisieren, hey, euer Urteil über uns, eure engstirnige Definition davon, was ehrenhaft oder schändlich ist, das hat für uns absolut null Gewicht. Das ist eine unfassbare psychologische Machtposition, weil man sich dem Bewertungssystem der Außenwelt komplett und radikal entzieht. Genau, diese Überlegenheit ist der absolute Schlüssel. Um die Verfolgung zu überstehen, musst du die Macht der Schande brechen, die deine Peiniger ja als Waffe einsetzen wollen. Und genau das ist die Brücke zu der Gemeinde, an die dieser Brief im ersten Jahrhundert gerichtet ist.
Denn die stecken ja auch in Schwierigkeiten.
Absolut. Diese frühen Christen erlebten massive Ausgrenzung. Sie wurden gesellschaftlich und wirtschaftlich komplett marginalisiert. Der Autor muss ihnen zeigen, wie sie genau diese psychologische Resilienz aufbauen können.
Aber diese philosophische Überlegenheit, ich meine, das klingt toll auf dem Papier, das muss man aber erstmal auf eine ganz normale, verängstigte Gemeinde übertragen, die gerade realen Druck erlebt.
Ja, das ist die pastoralpsychologische Herausforderung.
Der Autor nutzt dafür in Kapitel 12 ein Bild, das in der antiken Welt wirklich jeder sofort verstand. Den sportlichen Wettkampf in einem riesigen Stadion. Genauer gesagt, einen Langstreckenlauf.
Ein sehr populäres Bild damals.
Und die unumstößliche Grundregel für jeden Läufer lautet ja, wirf jedes Gramm überflüssiges Gewicht ab. Du kannst keinen Marathon gewinnen, wenn du einen Rucksack voller Steine mitschleppst.
Die Aufforderung im Text lautet ja wörtlich, jede Last und die Sünde, die uns leicht umstrickt, abzulegen. Und in unserem modernen Verständnis reduzieren wir das oft fast schon reflexartig auf moralisches Fehlverhalten, also Sünde.
Ja, wir denken sofort an irgendwelche moralischen Verfehlungen.
Aber Dr. De Silva betont hier, dass dieser Ballast, diese Last, weitaus umfassender gemeint war.
Inwiefern?
Für einen Bürger im ersten Jahrhundert war allein schon der verzweifelte Versuch, das eigene gesellschaftliche Ansehen zu wahren, eine massive Last. Die ständige Sorge um die körperliche Unversehrtheit oder das Festhalten an privatem Eigentum, all das wird plötzlich zum Ballast, sobald es mit der Loyalität zu Christus kollidiert.
Das leuchtet ein.
Wenn dein Besitz dich davon abhält, öffentlich zu deinem Glauben zu stehen, dann ist dieser Besitz kein Segen mehr. Er ist ein Gewicht, das dich auf der Laufstrecke einfach in die Knie zwingt.
Ganz ehrlich, an diesem Punkt des Textes muss ich mal eine Sache kritisch hinterfragen.
Nur zu.
Der Autor motiviert diese Läufer, indem er von einer Wolke von Zeugen spricht, die das Rennen von den Rängen aus beobachtet. Wenn ich heute alles verliere, meinen Job, meinen guten Ruf, meine Sicherheit, dann motiviert mich der Gedanke an ein paar tote historische Figuren auf einer Tribüne doch überhaupt nicht.
Verstehe ich, ja?
Ich meine, unser modernes Bild von Zeugen ist stark geprägt von so passiven Zuschauern. Die essen vielleicht noch Snacks und schauen stumm zu, als Motivationsstrategie für jemanden, der gerade existenzielle Panik hat, klingt das doch extrem schwach.
Das ist ein völlig berechtigter Einwand, solange man mit diesem modernen, heutigen Bild im Kopf an den Text herangeht.
Okay, und wie war es damals?
In der antiken Welt, besonders in dieser hochkompetitiven römischen Stadionskultur, funktioniert das Bild völlig anders. Diese Tribünen sind eben nicht mit passiven, untrainierten Fans besetzt.
Sondern?
Die Wolke der Zeugen besteht ausschließlich aus ehemaligen Goldmedaillengewinnern.
Oh, warte mal. Ernsthaft?
Ja. Es ist der Gerichtshof der Reputation. Die Leute, die da zuschauen, also Abraham, Mose, die Makkabäer, Mertoner, die Propheten, die haben genau auf derselben schmerzhaften Strecke gestanden und triumphiert. Ihre Meinung ist die einzige in der gesamten Geschichte, die wirklich zählt.
Mhm. Das ändert die Psychologie dahinter natürlich fundamental. Es geht also nicht um irgendwelche anonymen Beobachter, sondern um die ultimativen Veteranen des Glaubens, die meine Leistung da unten auf der Strecke bewerten.
Der Autor bedient sich hier eines Konzepts, das tief in der antiken Militärethik verwurzelt ist. In Rom und in Griechenland war Mut untrennbar mit dem Schlachtfeld verbunden.
Mhm.
Schmerzen, Wunden und den ganzen Horror des Krieges für den Staat zu ertragen, das war die höchste, ja, die heilige Pflicht. Wer vor dem Feind zurückwich oder aufgab, beging nicht nur einen Fehler, er handelte feige.
Das Schlimmste, was man einem Römer vorwerfen konnte.
Genau. Der Hebräerbrief nimmt dieses militärische Konzept von Tapferkeit und überträgt es direkt auf die zivile Ausdauer dieser frühen Christen. Die Anfeindungen der Nachbarn oder der Verlust des Eigentums, das wird zum Schlachtfeld.
Verstehe.
Wenn du jetzt nachgibst, nur um gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen, dann bist du feige. Und zwar vor den Augen der größten Helden der Geschichte, die selbst für diese Wahrheit in Höhlen gestorben sind.
Das ist ein brillanter rhetorischer Schachzug, muss man sagen. Die Verachtung der Welt zu ertragen, wird vom Zeichen der Schwäche zur absoluten Ehrenmedaille umgedeutet.
Exakt.
Aber wenn diese Elite-Veteranen da auf den Tribünen sitzen und das Rennen begutachten, die Läufer auf der Strecke brauchen doch auch jemanden, der das Tempo vorgibt, oder?
Sie brauchen einen Vorreiter, der zeigt, dass die Ziellinie in diesem brutalen Rennen überhaupt erreichbar ist.
Und exakt diese Rolle übernimmt Jesus in den Versen 2 und 3. Dr. De Silva macht hier auf eine extrem wichtige Übersetzungsnuance im griechischen Original aufmerksam, die oft übersehen wird.
Welche ist das?
In vielen modernen Übersetzungen lesen wir, Jesus sei der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber das Wort unseres existiert im Originaltext gar nicht. Er ist der Vorreiter und Vollender des Glaubens an sich.
Er ist also nicht in erster Linie das passive Objekt unseres Glaubens, an das wir einfach nur glauben sollen, sondern das absolute, fehlerfreie Paradebeispiel dafür, wie Glaube in Aktion überhaupt aussieht.
Ganz genau. Er ist quasi der Pacer beim Marathon, der das ganze Feld anführt.
Er lief als erster los und er ging weiter als jeder andere vor ihm. Er bahnte den Weg durch die absolute Isolation und die allertiefste Schande. Und die Art und Weise, wie er das tat, das ist das Zentrum der Argumentation des Hebräerbriefs.
Mhm.
Der Text sagt, er erduldete das Kreuz und verachtete die Schande. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, was die Kreuzigung im Römischen Reich eigentlich primär war.
Es war ja nicht nur eine Hinrichtungsmethode.
Eben nicht. Es ging nicht nur um physische Auslöschung. Ein Kreuz war eine menschliche Werbetafel für extreme öffentliche Schande.
Ein Spektakel.
Ja. Die Nacktheit, das Spektakel, der Ort der Hinrichtung an so belebten Straßen, all das diente einzig und allein dazu, dem Verurteilten die letzte Unze Würde zu rauben. Jeder, der vorbeiging, sollte sehen, guck mal, das passiert, wenn du das System herausforderst. Sei bloß nicht wie dieser Typ.
Es war der systematisch konstruierte absolute Tiefpunkt der Demütigung.
Richtig.
Und er nahm diese gigantische Demütigung in Kauf für, wie es im Text heißt, die Freude, die vor ihm lag. Er blickte quasi durch die Schande hindurch auf das Endziel, auf seinen rechtmäßigen Platz zur Rechten Gottes.
Er hatte die Belohnung im Blick, ja?
Er wusste mit absoluter Sicherheit, dass das vernichtende Urteil dieses römischen Statthalters und dieser johlenden Menge nicht das letzte rechtskräftige Urteil über seine Existenz war.
Das ist nebenbei bemerkt die perfekte Anwendung von Aristoteles' Definition von Mut in seiner nikomachischen Ethik.
Oh, die Griechen wieder.
Ja, der Autor kannte sich da aus. Für Aristoteles ist der wahrhaft mutige Mensch derjenige, der Schande, Schmerz oder sogar den Tod erträgt, aber nicht aus so einer masochistischen Ader heraus.
Sondern wofür?
Für ein edles Ziel, um einer großen und noblen Sache willen. Jesus wählte die vorübergehende extreme Härte, um die ewige, unvergängliche Ehre zu sichern. Das steht übrigens in scharfem Kontrast zu Figuren wie Esau,
der ja später im Hebräerbrief auch auftaucht.
Als warnendes Beispiel, ja. Esau wählte die sofortige Bedürfnisbefriedigung, diese eine einzige warme Mahlzeit, und verkaufte dafür extrem leichtfertig sein ewiges Erbe.
Weißt du, denk mal darüber nach, als wärst du jemand im ersten Jahrhundert, der das hört. Lass uns das mal auf eine ganz fundamentale menschliche Ebene herunterbrechen.
Okay.
Wenn dein Haus in Flammen steht und jemand rennt, völlig ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben, in dieses Inferno, zieht dich da aus den Trümmern und erleidet dabei selbst lebensgefährliche Verbrennung.
Dann ist man für immer dankbar.
Genau. Dann gehst du danach nicht einfach schulterzuckend deines Weges. Du ignorierst diesen Menschen nicht. Du stehst ab dem Moment tief in seiner Schuld. Da entsteht sofort eine unzertrennliche Loyalität.
Und diese Mechanik der Loyalität, die du da beschreibst, die traf den absoluten Kern der damaligen Gesellschaft. Denn genauso funktionierte dieses allgegenwärtige griechisch-römische Patron-Klientensystem.
Ah, das Patronatsystem.
Das war nicht nur so eine lockere Dankbarkeit unter Kumpels, das war ein rechtlich und sozial extrem bindendes Konstrukt. Der Patron, der Wohltäter, nutzte seinen Reichtum, seinen Status oder eben seinen Körper, um Klienten zu retten oder zu fördern, die sich selbst nicht helfen konnten.
Mhm.
Im Gegenzug schuldete der Klient absolute Treue, öffentlichen Respekt und lebenslange Loyalität. Solche extremen Opfer wurden teilweise auf Steineinschriften auf den Marktplätzen festgehalten, um diese Dankbarkeitsschuld für Generationen zu zementieren.
Das war vertraglich bindend.
Wenn der Autor also sagt, Jesus habe diese ultimative Feindseligkeit von Sündern ertragen, dann appelliert er genau an diese Bindung.
Es bedeutet also, wenn du jetzt als Christ aufgibst, nur weil dein Nachbar dich verspottet oder du auf der Arbeit finanzielle Nachteile hast, dann bist du nicht nur ein bisschen schwach.
Nein.
Du begehst einen katastrophalen, ehrlosen Vertragsbruch mit deinem ultimativen Wohltäter, der buchstäblich für dich durch die Hölle gegangen ist.
Exakt. Zurückzuweichen wäre der ultimative Verrat an der Ehre Jesu. Das Patron-Klienten-Verhältnis ließ überhaupt keinen Raum für Feigheit, wenn der Patron selbst bereits alles riskiert hatte.
Wenn wir diese antike Denkweise, also die Veteranen auf der Tribüne, die Philosophie der Schande, den Patron, der alles geopfert hat. Wenn wir das jetzt mal auf unsere heutige Realität übertragen, dann zwingt uns das zu einer ziemlich ungemütlichen Bestandsaufnahme, finde ich.
Das wirft eine wichtige Frage auf, absolut.
Wir wachsen ja alle mit einer ganz bestimmten, kulturell antrainierten Definition von Erfolg auf. Wir wissen doch intuitiv sofort, was uns in der Gesellschaft Anerkennung bringt. Also was bedeutet dieser Text von Dr. De Silva nun ganz konkret für den modernen Alltag?
Es läuft letztendlich auf eine radikale, ideologische Auswanderung hinaus. Der Text fordert uns auf, dem Vorbild von Figuren wie Abraham und Mose zu folgen.
Als Ausländer zu leben, wie der Text sagt.
Genau, und zwar als Ausländer in unserer eigenen Welt zu leben. Wie Mose stehen wir an einer Weggabelung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Schicksalen.
Welche sind das?
Auf der einen Seite das Schicksal, in das wir hineinsozialisiert wurden. Sei ein produktives Mitglied der Gesellschaft, maximiere dein Einkommen, pflege dein Image auf Social Media und genieße den Wohlstand.
Das normale Leben halt.
Der Autor warnt jedoch eindringlich davor, dass die Erfüllung dieser gesellschaftlichen Erwartungen, wenn sie auf Kosten der Treue zu Gott geht, letztendlich in ganz tiefem Bedauern enden wird. Und auf der anderen Seite steht eben das Schicksal, dass wir nur durch diesen aktiven Glauben ergreifen können.
Also was bedeutet das nun alles? Das erfordert doch ein aktives Verlernen all dessen, was uns jemals als wertvoll verkauft wurde, oder?
Ein komplettes Umdenken, ja.
Wir müssen unsere inneren Werte komplett neu kalibrieren. Und zwar ganz bewusst in Abstimmung mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Es geht darum, das zu wertschätzen, was in Gottes Augen Wert hat. Und das selbst dann, wenn unsere säkulären Arbeitskollegen, unsere Nachbarn oder sogar enge Familienmitglieder uns für völlig realitätsfremd halten.
Und dieser Perspektivwechsel, das ist eine kontinuierliche Kraftanstrengung. Ich meine, die Kultur um uns herum ist extrem laut.
Oh ja.
Sie suggeriert uns ununterbrochen, dass nur das Hier und Jetzt, das physisch Greifbare und der aktuelle Kontostand die echte Realität ausmachen. Alles andere sei bloß fromme Illusion.
Mhm.
Der Hebräerbrief dreht diese Prämisse aber um 180 Grad und sagt klipp und klar, die Welt, wie ihr sie seht, ist die eigentliche Illusion. Die unsichtbare Realität Gottes ist das einzig Beständige.
Und genau an diesem Punkt möchte ich mich mal ganz direkt an dich richten, der uns gerade zuhört. Wenn du diese Theologie für dich durchdenkst, dann musst du deine eigenen Prioritäten schonungslos hinterfragen.
Es tut ein bisschen weh, ja?
Was ist für dich an einem ganz normalen Dienstagvormittag am realsten? Sind es diese greifbaren Sicherheiten? Dein Gehaltscheck, dein Aktienportfolio, dein Ruf im Büro oder die Likes auf deinem neuesten Post?
Mhm.
Oder besitzen die immateriellen, unsichtbaren Belohnungen, die Gott verspricht, für dich eine derartige Realität, dass du dafür echte, spürbare Nachteile in Kauf nehmen würdest?
Das ist die Gretchenfrage.
Die Wahrheit ist, und das ist echt ein harter Spiegel, den De Silva uns da vorhält, die Art und Weise, wie du deine begrenzte Zeit, deine Talente und dein Geld investierst, die verrät ziemlich präzise, woran du tief in deinem Inneren wirklich glaubst.
Es ist die ständige Prüfung der eigenen Motive. Jeden Tag aufs Neue. Wessen Applaus jagen wir eigentlich hinterher?
Genau.
Dem flüchtigen Klatschen unserer Kultur oder dem finalen Urteil des Gerichtshofs der Reputation?
Das führt mich zu einem abschließenden Gedanken, den du heute mal mit in deinen Tag nehmen solltest. Wir leben in einer Ära, die absolut besessen davon ist, den Applaus der Masse zu generieren.
Mehr denn je.
Gleichzeitig haben wir eine fast schon panische Angst vor dem genauen Gegenteil, der Cancel Culture, dem öffentlichen an den Pranger gestellt werden, der sozialen Isolation. Wir scannen ja ständig unser Umfeld ab, um bloß nicht unangenehm aufzufallen.
Niemand will gecancelt werden.
Eben, aber lass uns dieses Stadionbild aus Hebräer 12 noch ein allerletztes Mal aktivieren. Stell dir vor, ab dem Moment, in dem du unsere heutige Analyse gleich ausschaltest, wäre dein gesamtes aktuelles soziales Umfeld plötzlich blind.
Okay.
Niemand auf der Arbeit, niemand in deiner Nachbarschaft, kein einziger deiner Follower könnte noch sehen oder bewerten, was du tust. Stell dir vor, die absolut einzige Zuschauertribüne, die dein Leben von nun an verfolgt, bestünde ausschließlich aus diesen antiken Märtyrern, den Propheten und den Veteranen des Glaubens.
Den Goldmedaillengewinner.
Genau. Die Menschen, die für ihre Überzeugungen gefoltert wurden und in Erdlöchern starben. Wenn dieses Komitee aus absoluten Goldmedaillengewinnern dein einziges Publikum wäre, wie würde das die allererste Entscheidung verändern, die du heute noch triffst? Nimm diese Frage mit. Bis zum nächsten Mal.